Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmeier-Riehl, ich bin freie Mitarbeiterin. Das Programm Komm mit in das gesunde Boot der Uni Ulm fördert seit 2009 die gesunde Entwicklung von Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren in Krippen, Kindergärten und Grundschulen in ganz Baden-Württemberg. Seit kurzem ist das Projekt auf ganz Deutschland ausgerollt worden und wird von der Techniker Krankenkasse gefördert. Letztes Jahr ist es mit dem ersten Preis des Springer Medizin Charity Awards ausgezeichnet worden. Heute im Gespräch mit dabei ist zum einen Professor Dr. Susanne Kobel. Sie ist promovierte Sportwissenschaftlerin und Professorin für experimentelle Sportmedizin an der Uni Ulm und sie leitet das Programm Komm mit in das gesunde Boot. Herzlich willkommen, Frau Kobel.
Herzlichen Dank.
Außerdem mit dabei ist Dr. Olivia Warter. Sie hat Medienpädagogik, Psychologie und Philosophie an der Uni Augsburg studiert und sie ist seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Programm. Hallo auch an Sie, Frau Warter.
Hallo.
Ja, vielleicht können Sie uns zu Anfang mal ein bisschen schildern, was es eigentlich mit dem gesunden Boot auf sich hat und was sich hinter diesem Bild verbirgt.
Also Komm mit in das gesunde Boot ist ein Gesundheitsförderprogramm für Kinder von 0 bis 10 Jahren und deren Betreuungskräfte, also Erziehungskräfte, Lehrkräfte, Eltern. Und uns geht es darum, dass die Kinder sich aktiv ihren Alltag gestalten, dass sie sich viel bewegen, dass sie sich ausgewogen ernähren und dass sie auch wissen, wie sie sich entspannen können und ihre Freizeit möglichst medienarm und dafür bewegt gestalten.
Und da spielen ja so zwei Piratenfiguren eine Rolle. Vielleicht können Sie uns über die beiden noch ein bisschen mehr erzählen.
Genau, also zu dem Namen kam es das unverschuldet. Der Name stand quasi, als wir das Programm entworfen und entwickelt haben. Aber wir haben uns das ganz gut zunutze gemacht, weil tatsächlich Finn und Fine, die zwei Piratenfiguren, leiten die Kinder so durch das ganze Jahr, entweder in Kita oder Schule und bringen immer mal wieder eine Flaschenpost mit, wo sie dann erzählen, was so ihr Alltag zeigt und was sie für Lösungsmöglichkeiten hatten. Damit präsentieren wir einfach Handlungsalternativen, dass die Kinder ja sich abgeholt fühlen, sich damit identifizieren können und deswegen da auch die Möglichkeit haben, sich reinzudenken und mitmachen zu wollen.
Vielleicht daran anknüpfen passt ganz gut, Frau Warter, Sie schreiben ja auch Kinderbücher und Ratgeber. Wie kann man denn Kinder mit Geschichten für gesundes Leben begeistern? Wie macht man das?
In erster Linie darf kein erhobener Zeigefinger kommen, sondern Finn und Fine, unsere Piratenkinder, auch im gesunden Boot, die machen viel Quatsch, die erleben viel Spannendes, die sind in der Lebenswirklichkeit der Kinder. Und natürlich kommen dann auch ein paar gesunde Inhalte vor, aber die sind eher so versteckt. Und auch bei den Büchern, die wir schreiben, Susanne schreibt ja mit, wir machen praktisch alles zusammen, da ist es auch so, dass wir einfach versuchen, es reicht halt leider nicht, wenn wir nur die Kinder erreichen, sondern wir müssen natürlich auch die Eltern erreichen. Und auch da muss es schon auch weiterhin nett und begeisternd sein, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir einfach informieren. Und das ist auf der Ebene der Eltern natürlich um einiges noch wichtiger.
Wie schaffen Sie das konkret, die Eltern mit ins Boot zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, also da haben wir in den Jahren einige Möglichkeiten durchprobiert und mittlerweile fahren wir recht gut mit Elternbriefen natürlich, also ganz klassisch. Die haben wir mittlerweile in 5 verschiedenen Sprachen. Englisch, Deutsch, Türkisch, Russisch, Hocharabisch können wir im Moment anbieten. Und dann ist es einfach so, dass wir neben den Elternbriefen noch eine ganz feine Sache in den Jahren entwickelt haben. Das sind die Familienhausaufgaben. Das sind kleine Aufgaben oder manchmal auch größere, die die Kinder mit ihren Eltern erledigen müssen. Zum Beispiel ganz einfach mal einen Herbstspaziergang, von dem sie 5 Sachen mitbringen. Aber auch mal sowas wie ein zuckerfreies Wochenende oder medienfreies Wochenende. Das wird dann schon knackiger. Aber es geht einfach darum, die Inhalte nach Hause zu bringen. Die Kinder machen mit den Eltern das und wir bieten auch noch Online-Elternabende an. Da erreichen wir dann wirklich sehr viele Eltern und wir sehen auch, wir evaluieren die und sehen da auch, dass wir wirklich die Eltern erreichen, die wir auch gerne erreichen möchten. Also die, die vielleicht noch nicht vorher alles so perfekt im Bereich Gesundheit machen. Und was auch toll ist, ganz viele auch mit Migrationshintergrund, die sonst auch den Studien nach oft nicht bei realen Live-Elternabenden kommen, aber dann eben doch da teilnehmen. Und wir haben auch ganz oft, dass Mama und Papa zuhören, was natürlich super ist, weil dann nicht die Mama oder der Papa den anderen Elternteil erzählen muss, was es gerade gelernt hat.
Vielleicht noch mal so ein bisschen allgemein betrachtet, was würden Sie denn sagen, wie gesund sind Kinder in Deutschland im Jahr 2026?
Also Das ist immer so im Vergleich zu was oder wann muss man das ganz deutlich sehen. Wir sehen, dass zum Beispiel gerade was Übergewichtszahlen angeht, stagnieren wir gerade auf einem sehr, sehr hohen Plateau, aber es steigt wenigstens nicht mehr weiter. Das war ja so Anfang der 2000er Jahre, haben wir so einen massiven Anstieg gesehen, der jetzt auf einem echt hohen Niveau abgelevelt ist. Also noch keine Entwarnung, aber wenigstens kein weiterer Anstieg. Aber dafür sehen wir zum Beispiel gerade während und nach der Pandemie für die psychische Gesundheit bei den Kindern einen großen Knick. Also, dass wir da auf die Kinder mehr aufpassen müssen, dass die ganz großen Bedarf auch haben für die mentale Gesundheit, dass da gefördert werden muss. Und naja, Sie haben es vielleicht auch gelesen, es war auch groß in den Medien, gerade was so Ernährungssachen wie gesüßte Getränke angeht, sind wir in Deutschland und eben auch bei Kindern und Jugendlichen absolute Spitzenreiter. Also da wird einfach sehr, sehr viel konsumiert. Das heißt, man muss da so unterschiedliche Facetten anschauen. Grundsätzlich sind die Kinder wahrscheinlich schon gesund per se jetzt erstmal im Aktuellen, aber wir haben einfach sehr, sehr viele Risikofaktoren. Die Kinder sitzen sehr, sehr viel, was ja noch ein weiterer Risikofaktor ist, einmal in der Schule, dann aber leider eben auch in der Freizeit, weil auch die Bildschirmmedienzeiten in Deutschland massiv hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern. Und ja, so summiert sich das Ganze einfach und sorgt dann eben meistens dafür, dass spätestens im Jugend- und dann Erwachsenenalter sich einfach diese Risikofaktoren in Krankheiten manifestieren können.
Es gibt ja auch immer mal wieder Diskussionen über Zuckersteuer oder irgendwie Werbeverbot für Süßigkeiten für Kinder. Müsste die Gesellschaft sowas auch diskutieren oder wäre das schon wieder so ein erhobener Zeigefinger, was vielleicht eher kontraproduktiv ist? Wie schätzen Sie das ein?
Also meine Meinung ist ganz klar, das muss her. Also in anderen Ländern sehen wir das auch ganz deutlich. Das ist ja auch immer mal wieder bei den ein oder anderen Parteitagen zur Sprache gekommen, ob das tatsächlich jetzt vorgebracht werden soll. Allerdings muss man sich da leider auch immer wieder anschauen, wer finanziert denn diese Parteitage? Und da ist auch gerne mal die Zuckerlobby groß mit dabei, weswegen man sich dann nicht wundern muss, warum der Vorschlag vielleicht nicht durchgeht. Also da müssen wir halt einfach schauen. Aber wir hatten jetzt auch gerade zu Ende letzten Jahres eine sehr große Befragung in ganz Baden-Württemberg. Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie sieht's denn aus? Wärt ihr denn für eine Zuckersteuer? Und da ist eine sehr, sehr große Mehrheit für die Zuckersteuer von wirklich jeglicher Schicht und jedem Alter gewesen. Also die Bevölkerung wäre bereit dafür.
Frau Kobel, Sie forschen ja auch sehr viel, unter anderem zu Bewegungsförderung, Gesundheitskompetenz und familiären Einflüssen auf die Aktivität von Kindern. Gibt's aus dem Bereich vielleicht irgendwelche aktuellen Erkenntnisse, die interessant sind zurzeit?
Also gerade zur Gesundheitskompetenz gibt's ganz viel. Das ist eben auch diese Befragung, die ich gerade noch genannt hatte, haben wir eine, dass wir da auch einfach mal schauen, was weiß die Bevölkerung denn gerade? Was auch natürlich in unserem Projekt ganz wichtig ist, was wissen denn die Eltern und wo müssen wir unterfüttern? Und es geht ja bei der Gesundheitskompetenz nicht nur darum, was weiß ich, sondern kann ich es dann auch anwenden? Und das ist dann auch wieder, um den Bogen zum gesunden Brot zu schlagen, ist, weswegen wir Handlungsalternativen bieten. Das heißt, wir erzählen natürlich schon kurz, warum das so ist und was richtig wäre, aber dann liefern wir sehr, sehr viele Beispiele, wie es denn gemacht werden kann. Weil das scheint tatsächlich der Bevölkerung am allermeisten zu fehlen, ist klar, ich weiß, ich soll mich gesund ernähren, aber wie mache ich es denn jetzt wirklich? Und ja, ich soll mich bewegen, aber wie integriere ich es denn in einen Alltag, der sowieso schon sehr stressig ist? Also da sieht man in den Studien, dass gerade da ein großer Punkt ist. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund eine relativ gute Gesundheitskompetenz haben, also entgegen mancher Annahmen vielleicht, sondern dass die sich ganz viel damit beschäftigen. Solche Sachen sieht man. Und was die familiären Einflüsse angeht, sehen wir einfach, dass sich so Risikofaktoren einfach gerne in Familien, ja, clustern, also anheften. Und es liegt sehr selten am Genetischen, muss man ganz ehrlich sagen, sondern dass es halt wirklich am Verhalten liegt, dass einfach das Bewegungsverhalten in der Familie, sehen wir ja schon, wird auch bei Kindern nur angeschoben, wenn die Eltern aktiv sind. Wenn ich am Wochenende auf der Couch bin, ist mein Kind wahrscheinlich ebenso auf der Couch. Also deswegen, da sehen wir, das sind so die Erkenntnisse, mit denen wir gut arbeiten und daraus natürlich dann auch wieder ableiten, was bieten wir und was bauen wir ein.
Programm ist ja auch wissenschaftlich evaluiert, also nachweislich wirksam. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, wie genau das überprüft wird?
Ja, also wir haben dafür groß angelegte Studien, randomisierte, kontrollierte Studien gemacht mit eben Kontrollgruppe. Das heißt, das wurden erstmal, wir hatten 1000 Kindergartenkinder, 2000 Grundschulkinder, die wir ein Jahr lang begleitet haben. Das heißt, die wurden erstmal alle untersucht, gemessen, gewogen, befragt, Eltern befragt und so weiter. Und danach haben wir die per Losverfahren in zwei verschiedene Gruppen geteilt. Einmal in die Gruppe, die ganz normal weitergemacht hat in Schule und Kita, und die andere Gruppe, die eben am gesunden Brot teilgenommen hat, wo die Lehrkräfte Fortbildungen erhalten haben und die Erziehungsfachkräfte. Die haben die Materialien, die wir ja entwickelt haben und auch getestet haben, bekommen und wurden dann eben gebeten, das Ganze für ein Jahr durchzuführen. Und nach dem Jahr haben wir dann alle wieder untersucht und konnten da wirklich ganz deutlich sehen, wir haben eine Reduktion in den gesüßten Getränken, wir haben einen Anstieg an der Bewegung, aber auch in der Ausdauerleistungsfähigkeit. Wir sehen, die Kinder sind weniger häufig krank. Wir sehen auch, dass weniger Bildschirmmedien genutzt werden, auch gerade in den Haushalten, in denen die bildungsferner sind, solche Sachen. Also wirklich tolle Ergebnisse, worauf wir uns da berufen dürfen.
Klingt echt super, ja. Jetzt hat Ihr Programm ja nicht nur in Anführungszeichen die Kinder und die Eltern im Blick, sondern auch noch pädagogische Fachkräfte und Lehrer. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen zu erzählen, wie die Personen unterstützt werden?
Wir unterstützen die auf zwei Wege. Das eine ist, dass wir Fortbildungen und Materialien für sie liefern, damit die Fachkräfte und die Lehrkräfte dann in dem normalen Kita oder Schulalltag eben gesundheitsförderliche Themen einsetzen können. Und wir liefern auch noch Angebote zur sogenannten Erwachsenengesundheit. Da wollen wir psychosoziale Gesundheit fördern, weil wir einfach, oder nicht nur wir, weil man in Studien allgemein sehen kann, dass die berufsbedingten Belastungen extrem zugenommen haben in dieser Berufsgruppe, dass die Unzufriedenheit zugenommen hat, auch das Risiko für Depressionen und Burnout. Und da wollen wir eben so eine Art Werkzeugkoffer liefern, damit da was präventiv getan werden kann und auch Übungen liefern, die dann wirklich für schon bestehende Stresssituationen auch Lösungen, individuelle Lösungen bieten können.
Stress ist ein großes Thema im Arbeitsalltag von den Personen aus diesem Arbeitsbereich, ja.
Ja, also Stress ist ein sehr großes Problem und auch die ganzen Anforderungen, die so von gesellschaftlicher Seite an sie gestellt werden, die immer noch mehr werden.
Jetzt gab es Ihr Programm ja bis vor kurzem nur in Baden-Württemberg, doch seit Ende 2025 konnte es deutschlandweit ausgerollt werden. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Wie weit sind Sie denn in diesem Prozess?
Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir jetzt mittlerweile alle bis auf ein Bundesland erreicht haben. Und wir sind wirklich dran. Es ist anstrengend, aber es macht auch Spaß. Und wir sind da auch froh, dass wir durch die TK die Finanzierung bekommen haben. Ich habe extra mal die aktuellen Zahlen rausgesucht. Die muss ich kurz ablesen. Die weiß ich nicht auswendig. Wir haben es tatsächlich geschafft, in diesem Kita- bzw. Schuljahr 1200 Erzieher zu erreichen, 900 Lehrer und 2600 Eltern. Da sind wir wirklich stolz und froh, dass wir das jetzt so leisten konnten. Susanne und ich machen das ja auch im Moment zu zweieinhalbst. Wir haben noch eine Projektassistenz und sind da eben gespannt, was die Zukunft bringen wird.
Okay, wow, das ist wirklich ein kleines Team für jede Menge Arbeit. Und wie gehen Sie quasi vor, um sich weiter bekannt zu machen? Sprechen Sie die Schulen, die Kitas aktiv an oder wie ist quasi Ihre Marketingstrategie?
Wir fallen natürlich mehrgleisig, aber wir machen uns einfach wirklich per E-Mail und Post bei den einzelnen Einrichtungen und Schulen bekannt. Wir gehen natürlich auch auf Kongresse, auf Tagungen, an sogenannte wissenschaftliche Marktstände. Wir versuchen wirklich alles, um irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, fragen aber das auch ab in der Prozessevaluation von unseren Fortbildungen und sehen, am besten läuft schon die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also das ist eigentlich auch ganz schön, dass die mitmachen, sind auch zu zufrieden und geben das dann zum Glück in ihrer Einrichtung, in ihrer Schule weiter.
Jetzt haben Sie ja letztes Jahr auch den ersten Platz beim Springer Medizin Charity Award gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Was bedeuten denn solche Auszeichnungen? Sind die auch wichtig, um sich weiter bekannt zu machen?
Sehr. Also wir merken das schon, dass das Publicity kreiert hat und dass wir darauf auch Anfragen kriegen und auch von ganz unterschiedlichen Richtungen. Und gerade wenn wir zum Beispiel Kontakt zu Gesundheitsämtern, worüber wir ja versuchen zu kommen, oder auch Träger da, also gerade wenn wir an die höheren Stellen gehen, ist das unglaublich wertvoll tatsächlich, dass man da einfach nochmal sagen kann, jemand hat von außen drauf geguckt und konnte bezeigen, dass es eine gute Sache ist.
Werbung. Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Ist aktuell ja die Techniker-Krankenkasse mit im Boot. Haben Sie denn vielleicht so die Hoffnung, dass da noch mehr Krankenkassen einsteigen? Uns hören ja vielleicht auch ein paar Vertreter von Krankenkassen zu. Darum ist jetzt hier die Chance.
Also die Techniker-Krankenkasse hat relativ klar gemacht, dass sie das Programm gerne für sich haben möchte und da auch alles dran setzt, dass es ihr Baby bleibt. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir ja auch immer ganz gerne Beiboote haben, ne? Die ja gerne auch noch durch andere Finanziers. Also die Krankenkassen sind natürlich auch limitiert durch ihre Vorgaben, was sie finanzieren können. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir hätten gerne noch den ein oder anderen Baustein, den wir nochmal zusätzlich evaluieren wollen. Und dafür braucht es natürlich dann Geldgeber, der eine Evaluation zahlt, damit ich auch wirklich sagen kann, ja, das ist so wirksam, wie wir es gerne hätten. In der Prozessevaluation sehen wir zwar schon, aber Wirksamkeit, also dafür auf jeden Fall. Und ja, also wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, aber auch da dürfen Krankenkassen ja zum Beispiel keine Dauerfinanzierung machen. Das heißt, wir werden bestimmt irgendwann mal wieder auf andere Finanziers zukommen sind und da würden wir uns dann natürlich freuen, ja.
Dann schauen wir mal. Vielleicht jetzt noch mal zum Schluss in die Zukunft geblickt. Was für Pläne haben Sie noch? Was wünschen Sie sich vor allem auch für die Gesundheit der Kinder in Deutschland?
Da hatte ich ja zwei Sachen, glaube ich, schon angeschnitten gerade. Also ich würde tatsächlich die noch fehlenden Bausteine evaluieren. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, einfach, dass wir sagen können, das kommt nicht nur gut an, sondern das wirkt auch. Das wäre so wirklich ein Punkt. Und dann würde ich gerne, dass wir als Team auch wieder wachsen, damit wir natürlich einfach den Service bieten, den wir können. Das letzte Mal war zum Beispiel bei den Elternabenden, haben wir einen 4-mal nacheinander angeboten, weil die Nachfrage so groß war. Und ich glaube, das ist einfacher, wenn wir mehr Leute sind, die genau das in der gleichen Qualität dann umsetzen können. Und daran hakt es bei uns immer noch gerade, dass wir da noch nach Leuten suchen, die das genauso gut können und natürlich dann eben auch nach dem Geld. Aber grundsätzlich würde es mich natürlich schon freuen, wenn möglichst viele Kinder möglichst jung ins gesunde Boot einsteigen, weil wir sehen einfach, und deswegen haben wir eben auch von 0 bis 10 Jahren, dass wir, je früher wir beginnen, desto einfacher sind halt Verhalten und auch Verhältnisse der Kinder zu ändern. Das heißt, wir erreichen auch die Eltern viel leichter, wenn sie die Kinder in die Krippe bringen, sind sie noch viel offener und aufnahmebereiter, als wenn wir jetzt Ende der Grundschulzeit daran gehen. Aber im gleichen Atemzug wäre mein Wunsch auch, und das ist, glaube ich, auch deiner, Olivia, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir in die Sekundarstufe dürfen. Weil eigentlich werden die Kinder so nach 10 quasi dann fallen gelassen und man erwartet, die wissen jetzt alles darüber, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen. Aber da kommen so viele äußere Einflüsse auf den weiterführenden Schulen, die ja auch gerne mal neben Supermärkten und Dönerbuden sind. Und wann entscheide ich mich jetzt da, cool mit dem Bus hinzufahren oder doch mit dem Fahrrad? Also da kommt einfach ganz viel, was nochmal so auch schon eigentlich bestehende Verhaltensweisen aufrütteln kann. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir auch für die zweite Hälfte der Kindheit quasi Materialien und Programme entwickeln dürfen.
Also quasi, um im Bild zu bleiben, das gesunde Boot soll die Kinder quasi bis ins Erwachsenenalter tragen, könnte
genau,
man vielleicht sagen.
Das wäre großartig.
Frau Water, ist Ihnen zum Schluss auch noch wichtig, ein paar Worte zu sagen, was Sie sich wünschen und vorstellen?
Es wäre natürlich auch schön, wenn wir noch mehr Möglichkeiten hätten, die Eltern zu erreichen, wenn wir einfach da so ein ganz abgerundetes Programm haben, dass wir zum Beispiel auch den Eltern nicht nur einmalig beim Elternabend was mitgeben, sondern da vielleicht auch schriftlich oder mit kleinen Videos oder so einfach Botschaften an die Hand geben können, weil wir einfach merken, dass da ganz viel Unsicherheit und Hilflosigkeit besteht und vor allen Dingen auch sowas wie, man weiß gar nicht, was man mit seinem Kind eigentlich unternehmen kann, was man mit seinem Kind machen kann in der Freizeit, wenn man nicht den Fernseher einschaltet. Und das sind so Sachen, die wir auch gerne noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen würden bei den Eltern.
Es gibt noch einiges zu tun. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch.
Ja, Dank. Wir danken. Danke Ihnen.
Tschüss.
Tschüss.